Starship Start Nummer 9 darf starten. Die FAA genehmigt nach Crash-Analyse den nächsten Testflug. FAA vergrößert Flugverbotszone. Droht SpaceX neuer Trümmerregen über den Bahamas? Zweiter Startturm an der Starbase. Besteht Belastungstest? Fängt Texas bald Booster und Chip im Doppelpack? Australische Iris-Rakete beschädigt sich beinahe selbst. Start verschoben wegen versehentlich gesprengter Nutzlastverkleidung. Nagelneue Falcon 9 zickt im Countdown. Häufen sich Startabbrüche bei SpaceX? NASA bringt 21 Jahre lang verloren geglaubte Düsen im interstellaren Raum zurück ins Leben. Blue Origin gibt Update zum Artemis-Programm und plant Mondlandung noch in diesem Jahr. Und China steht kurz vor dem Start der bedeutendsten Wissenschaftsmission im Jahr 2025. Das und noch mehr mit allen Hintergründen schauen wir uns heute an. Wenn du diese und weitere Entwicklungen nicht verpassen möchtest, genau, unbedingt abonnieren. Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dein Raumfahrt-Update auf Deutsch. Die FAA hat den Weg freigemacht. Nach Abschluss ihrer Sicherheitsprüfung des Fehlschlags bei Flug 8 hat die US-Luftfahrtbehörde am 22. Mai offiziell bestätigt, dass SpaceX alle geforderten Korrekturen umgesetzt hat. Damit ist Flug 9 startberechtigt, ein entscheidender Meilenstein für das ambitionierte Starship-Programm. Am Freitagabend kam dann auch die offizielle Startankündigung durch SpaceX. Der Start wird frühestens Mittwoch, 28. Mai stattfinden. Ich mache natürlich einen Livestream und halte euch hier bis zum Start mit Posts auf dem Laufenden. Startzeit wird leider nicht europafreundlich. Es wird wohl 1.30 Uhr in der Früh nach mitteleuropäischer Sommerzeit. Grund, der Booster soll auf diesem Flugversuch auch mehrere Flugexperimente durchführen, um reale Leistungsdaten für künftige Flugprofile und Off-Nominal-Szenarien zu sammeln. Weiter wurde von SpaceX nun endlich das Flugprofil für diesen Flug veröffentlicht. Der jetzt eingesetzte Booster 14 wurde bereits bei Flug 7 eingesetzt und fliegt nun erneut, ein Novum im Starship-Programm. Um dies zu ermöglichen, wurden umfangreiche Inspektionen durchgeführt, einzelne Komponenten wie der ablative Hitzeschutz ersetzt und 29 der insgesamt 33 Raptor-Triebwerke erneut für den Flug freigegeben. Ziel wäre es aber mittelfristig, eine Booster-Generation zu entwickeln, die ganz ohne Wartung zwischen den Flügen auskommt. Der aktuelle Testflug soll zeigen, wie weit SpaceX auf diesem Weg bereits ist. Dazu führt der Booster mehrere riskante Flugexperimente durch. Eine kontrollierte Boostback-Zündung mit reduzierter Treibstoffreserve und einen Landeversuch mit deaktiviertem Triebwerk zur Erprobung von Backup-Szenarien. Daher auch keine Landung auf dem Start- und Fangturm, sondern offshore im Golf von Mexiko als Sicherheitsmaßnahme. Auch soll der Booster während des Hot-Stagings in eine kontrollierte Richtung kippen, bevor er seinen Boostback-Burn einleitet. Frühere Booster-Flip-Manöver erfolgten laut SpaceX in eine zufällige Richtung. Als Grund nennt SpaceX den Rückstoß der Oberstufentriebwerke auf den Hot-Staging-Adapter während der Stufentrennung. Beim Kippen in eine definierte Richtung muss weniger Treibstoff in Reserve gehalten werden, was dann die Nutzlast erhöhen würde. Die Oberstufe Ship 34, die wird erneut eine suborbitale Flugbahn fliegen und soll im Prinzip alles das erreichen, was bereits auf den vorherigen Flügen 7 und 8 versucht werden sollte. Geplant sind mehrere Experimente zur Wiedereintrittstechnologie. Dabei werden erneut bewusst Hitzeschutzkacheln weggelassen, um besonders belastete Stellen zu analysieren. Auch neue Materialien, darunter aktiv gekühlte Metallkacheln, kommen zum Einsatz. Auch der erste Nutzlastauswurf aus einem Starship soll getestet werden. Auch das war bereits für Flug 8 geplant gewesen. 8 Starlink-Massensimulatoren sollen in einem Testlauf für die spätere Nutzlastfreigabe ausgesetzt werden. Ein weiteres Ziel, ein Raptor-Triebwerk der Oberstufe soll im All erneut gezündet werden, eine Fähigkeit, die für echte Orbitalflüge unverzichtbar ist, um die Oberstufe aus dem niedrigen Erdorbit kontrolliert wieder zur Erde zurückbringen zu können. Ja, kontrollierter Wiedereintritt, das gelang auf dem letzten Flug nicht wirklich und es kam zu einem spektakulären Feuerball mit Trümmern über der Karibik. Zur Unglücksursache auf Flug 7 und 8 gab es nun auch Informationen. Zu Flug 8, 5,5 Minuten nach der Trennung von der Super Heavy Air Stufe kam es im hinteren Bereich der Oberstufe zu einem Flammenblitz. Kurz darauf verlor ein zentrales Raptor-Triebwerk dramatisch an Leistung und das System schließlich die Kontrolle. Die restlichen Triebwerke der Oberstufe, die wurden automatisch abgeschaltet. Die Telemetrie, die brach dann 2 Minuten später ab. Die autonome Selbstzerstörung, der sogenannte Flight Termination Mode, der hat laut SpaceX geplant gegriffen, sobald die Verbindung dann abriss. Der Verlust des Fahrzeugs, der geht mit großer Wahrscheinlichkeit auf eine einzelne mechanische Schwachstelle zurück. Im Zentrum der Oberstufe, nahe einem der mittleren Meereshöhen Raptor-Triebwerke, kam es zu einem internen Bauteilversagen. Eine fehlerhafte Dichtung ermöglichte die ungewollte Vermischung von Treibstoff und Oxidator, eine explosive Kombination, die dann schließlich zur Selbstzerstörung führte. Diese Detonation, die beschädigte umliegende Komponenten, was dann letztlich zum Abschalten aller verbliebenen Triebwerke führte. Künftig sollen stärkere Vorspannungen an kritischen Verbindungsstellen eingesetzt werden, die dann das Problem hoffentlich lösen. Zusätzlich wird ein neues Stickstoffspülsystem verbaut, das gefährliche Gaskonzentrationen in der Triebwerkssektion verhindern soll. Auch das Entleerungssystem für die Treibstoffleitung, das wurde überarbeitet. Bemerkenswert, der Fehler bei Flug 8, der trat an einer anderen Stelle auf als bei Flug 7. Dort lag die Ursache im Zwischenboden der Oberstufe, wo es zu Resonanzeffekten und Überhitzung kam. Die nach Flug 7 eingeführten Schutzmaßnahmen, etwa neue Isolation und geänderte Befestigung, haben beim 8. Test offenbar zuverlässig funktioniert. Das dürfte die Diskussion über einen systematischen Fehler im Version 2 Starship Oberstufendesign beenden. Vor dem Start wird noch eine Rede des Firmengründers erwartet. Auf Social Media macht unterdessen das Gerücht die Runde, dass die Stimmung unter den SpaceX-Mitarbeitern aktuell nicht die beste ist. Ob eine motivierende Rede oder ein Austausch von Mitarbeitern mit dem Firmenchef nun neue Impulse liefert, das bleibt abzuwarten. Speziell diese Startzeit übrigens auch, damit bei einem erneuten Versagen der Flugverkehr nicht unnötig beeinträchtigt wird. Genau das war ja auf dem letzten Flug passiert. Um den internationalen Flugverkehr bei einem erneuten Fehlschlag möglichst wenig zu stören, dürfen Starts nur während verkehrsarmer Zeiten erfolgen. Im Falle eines Fehlers haftet SpaceX dann übrigens mit einer Versicherungssumme von 500 Millionen US-Dollar. Eine Vorgabe der FAA, die die Verantwortung bei einem Fehlschlag klar beim Betreiber sieht. Für den anstehenden 9. Testflug des Starship-Systems, da vergrößert die US-Luftfahrtbehörde FAA auch die Sicherheitszone rund um die Startroute erheblich. Die sogenannte Aircraft Hazard Area, kurz AHA, die erstreckt sich nun über 1600 nautische Meilen, fast doppelt so weit wie beim vorherigen Flug. Die neue Sperrzone, die reicht vom Starbase-Gelände in Texas über die Straße von Florida bis in die Gebiete der Bahamas und Turks- und Caicos-Inseln. Grund für die Anpassung ist eine technische Premiere. Zum ersten Mal will SpaceX ja einen bereits geflogenen Super Heavy R-Stufenbooster erneut einsetzen. Die FAA, die stützt sich dabei auf eine aktualisierte Sicherheitsanalyse, die neue Risiken durch die Wiederverwendung, durch den Wiederflug berücksichtigt. Aber SpaceX wäre nicht SpaceX, wenn man nicht schon am nächsten großen Ding arbeiten würde. Beim Ausbau der Starbase in Texas, da geht's weiter mit großen Schritten vorwärts. Der zweite Starttisch, der ist inzwischen vollständig verschweißt. Ein bedeutender Schritt hin zu den nächsten Starship-Starts dann vom neuen Pad. Parallel dazu hat man auch den neuen zweiten Startturm erstmals mit Wassersäcken behängt. Diese Gewichte, die simulieren mit rund 300 Tonnen mehr als die Belastung durch ein echtes Starship. Der Belastungstest, der verlief erfolgreich, genau wie beim ersten Turm zuvor. Solche Tests, die sind essentiell, um das komplexe Fangen und Stapeln von Super Heavy Booster sowie Starship Hardware in Zukunft zuverlässig zu ermöglichen. Im Prinzip wird jeder Kran ja mit ähnlichen Tests oberhalb der Betriebslast auf Einsatztauglichkeit getestet. Auch die Abrissarbeiten der alten High Bay und eines Teils der neuen Star Factory, die schreiten sichtbar voran. Der Rückbau der einst zentralen Montagehalle, der nähert sich jetzt dem Ende. Damit wird nicht nur Platz für moderne Infrastruktur geschaffen, sondern auch symbolisch der Übergang in die nächste Phase der Starship-Entwicklung eingeläutet, nämlich die industrielle Starship-Fertigung. Die nächste Phase von Senkrechtstarter, die wäre nicht möglich ohne die großartigen Senkrechtstarter-Schutzengel. Das sind ja alle Menschen, die den Kanal regelmäßig monetär unterstützen. Vielen Dank für euren Rückhalt. Wenn auch du dazu beitragen willst, Raumfahrt im deutschsprachigen Raum weiter voranzubringen, genau, unter dem Video findest du einen Link zur YouTube-Kanalmitgliedschaft. Als kleines Dankeschön bekommst du ja dann alle Videos vorab und komplett werbefrei. Und an dieser Stelle eine Entschuldigung bei allen Senkrechtstarter-Patreons. Ich war leider unterwegs und ich hatte das Handy nicht mit, wo ich die Authentifizierung für Patreon mitmachen kann. Und ich kam in den Patreon-Account nicht rein. Deshalb habt ihr leider in den letzten beiden Wochen die Videos nicht vorab bekommen. Ich hoffe, das war nicht allzu schlimm und es tut mir mega leid. Ja, und Fails bringt uns zu den Starts der vergangenen Woche. Bereits am Sonntag, 18. Mai, da kam es zu einem Fehlstart einer indischen PSLV. Bei der indischen Raumfahrtbehörde ISRO, da läuft nun die Untersuchung, die sich auf den Antrieb der dritten Stufe konzentriert. Es wird ein Bruch der Kevlar-Ummantelung des Feststoffmotors der dritten Stufe vermutet. Bei der nun gescheiterten C-61-Mission, da registrierte die Telemetrie einen plötzlichen Druckabfall in der Brennkammer. ISRO-Vorsitzender Dr. V. Narayanan bestätigte, dass die Schubdüse der Stufe ebenfalls Anzeichen einer Fehlfunktion zeigte. Offen ist, ob beide Probleme direkt miteinander verbunden sind, etwa durch ein strukturelles Versagen, das gleichzeitig die Hülle und das Schubvektorsystem betraf. Die indische PSLV, die hatte ihren R-Start 1993, übrigens auch ein Fehlstart, ist seitdem aber 62 Mal gestartet, 59 Mal erfolgreich. Am Montag, den 19. Mai, da brachte Galactic Energy mit einer Ceres 1S-Rakete von einem Startschiff im chinesischen Meer drei Tianqin-Satelliten für Internet of Things in den Orbit. Am Dienstag, 20. Mai, da startet von Wincheng in China eine Lange Marsch 7A mit dem Kommunikationssatelliten ChinaSat-3B für den geostationären Orbit. Am Mittwoch, 21. Mai, startete das chinesische Ka-Space von Jingquan, eine Kinetica 1, mit 6 Satelliten für den sonnensynchronen Orbit, darunter kommerzielle Erdbeobachtungssatelliten. Ebenfalls am Mittwoch brachte SpaceX mit einer Falcon 9 vom SLC 40 in Florida eine Ladung Starlings ins All. Vielleicht ganz interessant, der Start, der war bereits für den 19. Mai geplant, wurde aber bei T-2 Minuten und 28 Sekunden vor dem Start überraschend automatisch abgebrochen. Ungewöhnlich so spät im Countdown. SpaceX nannte keine offizielle Ursache. Wegen des empfindlichen Tankverfahrens, bei dem tiefgekühlte Treibstoffe verwendet werden, war ein erneuter Versuch erst frühestens am folgenden Tag möglich. Eine nagelneue Falcon 9 mit Booster B1095 startete dann vom SLC 40 in Cape Canaveral an Bord 23 Starlink-Satelliten, 13 davon mit Direktverbindung zu herkömmlichen Mobiltelefonen. Die Mission, die verfolgte eine südöstliche Flugbahn und endete erfolgreich mit einer punktgenauen Landung des Boosters auf dem Drone-Chip Just Read the Instructions. Es war bereits der 60. Start von SpaceX im Jahr 2025. Am Freitag, 23. Mai, da hob eine Soyuz 2.1A mit Fregatt-Oberstufe vom russischen Kosmodrom Plesetsk ab. Nutzlast ist, wie so oft bei militärischen Missionen, nicht bekannt. Ebenfalls am Freitag schickte SpaceX eine weitere Falcon 9 von Vandenberg in Kalifornien mit Starlings ins All. Ja, und zum Abschluss der Woche am Samstag, 24. Mai, da startete erneut eine Falcon 9 mit Starlings von Cape Canaveral. Ein unerwarteter Zwischenfall zwingt das australische Raumfahrtunternehmen Gilmour Space, seinen Erststart weiter zu verschieben. Bei letzten Checks vor dem Erstflug ihrer Eris-Rakete wurde offenbar die Nutzlastverkleidung ungewollt abgesprengt. Glück im Unglück, die Rakete, die war zu diesem Zeitpunkt noch trocken, also ohne Treibstoff, und niemand wurde verletzt. Erste Inspektionen ergaben weder Schäden an der Rakete noch an der Startrampe. Das Unternehmen, das kündigte an, eine Ersatzverkleidung aus der Fabrik an der Gold Coast zu liefern und die Ursache sorgfältig zu untersuchen. Bis dahin ist die Testkampagne gestoppt. Ein neues Startdatum für Testfly 1 soll bekannt gegeben werden, sobald das Problem gelöst ist. Gilmour Space gilt als Hoffnungsträger für kommerzielle Raumfahrt aus Australien. Die Eris-Rakete, die soll als Hybridrakete mit Feststoffbooster und flüssiger Oberstufe den kleinen Satellitenmarkt bedienen. Vermutlich wichtig für alle Aussies die Testnutzlast, ein Glas voll Vegemite, ein australischer Kultaufstrich, der blieb unbeschadet. Im Ausland lebende oder reisende Australier, die sollen ja dafür bekannt sein, häufig Vorräte von Vegemite anzulegen, da dies außerhalb Australiens schwer erhältlich ist. Schwer erhältlich ist auch Treibstoff am Mond. Wie SpaceNews.com berichtet, hat Blue Origin nun erstmals umfassende Details zu seinem Beitrag zum Artemis-Mondprogramm präsentiert. Das sogenannte Transporter-Vehikel. Dieses Raumfahrzeug, das soll kryogenen Treibstoff, flüssigen Wasserstoff und flüssigen Sauerstoff von der Erde in die Mondumlaufbahn bringen und dort den Blue Moon Lander betanken. Möglich wird das durch Zero-Boil-Off-Technologie, die ein Verdampfen der extrem kalten Treibstoffe verhindert. Der Transporter, der nutzt denselben 7 Meter breiten Tankdurchmesser wie die New Glenn-Oberstufe und soll durch deren überschüssigen Treibstoff nach erfolgreichem Start befüllt werden. Bis Ende des Jahres sollen erste Flugmodelle bereitstehen. Mit bis zu 100 Tonnen Nutzlast in die Mondumlaufbahn und 30 Tonnen bis zum Mars öffnet das System neue Perspektiven für Raumfahrtziele im gesamten Sonnensystem. Parallel soll der kleinere robotische Blue Moon Mark 1 Lander noch dieses Jahr erstmals auf dem Mond landen. Als Vorbote von Crew-Missionen für den Landeservice, für den man ja Blue Origin neben SpaceX ausgewählt hat. Blue Origin und die NASA haben dafür auch kürzlich einen bedeutenden Meilenstein erreicht. Erstmals testen sie gemeinsam ein Mockup des Blue Moon Mark 2 Landesystems im Neutral Buoyancy Laboratory des Johnson Space Centers in Houston. Dieses riesige Unterwasserbecken, das dient normalerweise dem Training von Astronauten für Außeneinsätze an der ISS. Für den Test, da wurde ein spezielles Unterwassermodell des Blue Moon Mark 2 Landers verwendet. Taucher in modifizierten Raumanzügen führten verschiedene Szenarien durch, darunter das Verlassen des Landers, das Bewegen von Fracht und sogar Rettungsübungen für bewusstlose Crewmitglieder. Der Blue Moon Mark 2 Lander, der ist Teil des Artemis-Programms der NASA und soll ab 2030 Astronauten zum Mond bringen. Diese Tests, die markieren einen wichtigen Schritt auf dem Weg zur Rückkehr der Menschheit zum Mond. Die enge Zusammenarbeit zwischen NASA und Blue Origin, die zeigt, wie ernsthaft die Vorbereitung auf zukünftige Mondmissionen vorangetrieben wird. Apropos Mond, wenn 2026 mit Artemis 2 erstmals seit Apollo 17 wieder Menschen den Mond umrunden, dann soll ein ganz besonderes Crewmitglied sie begleiten. Ein kleines Stoffmaskottchen, das als Zero-Gravity-Indikator dient. Die NASA, die ruft aktuell weltweit zur Teilnahme an einem Wettbewerb auf. Wer eine kreative Idee für das flauschige Maskottchen hat, kann sie bei der NASA einreichen. Der sogenannte Zero-G-Indicator, der wird in der Orion-Kapsel die Schwerelosigkeit sichtbar machen, sobald er zu schweben beginnt. Dann wissen wir als Zuschauer, die Crew, die ist nun wirklich im All. Die Vorgaben für das Maskottchen, leicht, klein und symbolisch für die Mission. Ziel der Aktion ist nicht nur ein funktionaler Beitrag zur Mission, sondern auch ein emotionales Symbol für die neue Ära der Raumfahrt mit Menschen. Das gewählte Maskottchen, das soll so zum ikonischen Botschafter einer ganzen Generation werden und darf den historischen Flug zum Mond tatsächlich mit antreten. Mein Vorschlag wäre ja ein Stofftierknochen, als Zeichen, dass der Mensch nun wieder physisch die Erde und den niedrigen Erdorbit verlässt und als Hommage an den Film 2001 Odyssey im Weltraum. Was wäre denn dein Vorschlag? Schreib mir und den anderen doch gern unter dem Video. Eine Mission, die auch ohne Maskottchen bald 50 Jahre Glück hat, Voyager 1. NASA-Ingenieure haben jetzt an einer der ältesten aktiven Raumsonden der Menschheit ein weiteres technisches Wunder vollbracht. Sie haben erfolgreich die primäre Rollkontrolle von Voyager 1 reaktiviert. 21 Jahre, nachdem sie wegen ausgefallener Heizung abgeschaltet wurde. Diese riskante Operation, die war notwendig, weil die bislang genutzten Ersatzdüsen kurz vor dem Totalausfall standen. Die NASA-Ingenieure vermuteten, dass der alte Heizungsausfall auf eine Notabschaltung zurückzuführen war, nicht auf eine irreparable Störung. Und tatsächlich am 20. Mai zeigen die Statusdaten, dass sich die Düsenheizung wieder einschalten ließ. Damit bleibt die Kommunikation mit der fast 50 Jahre alten Sonde im interstellaren Raum gesichert. Ein echtes technisches Meisterstück unter extremen Bedingungen. Und wo wir bei technischen Meisterleistungen sind, China startet am 28. Mai seine vermutlich bedeutendste Forschungsmission in diesem Jahr. Mit Tianwen 2 nimmt China damit erstmals einen erdnahen Asteroiden und einen Kometen ins Visier. Der etwa 100 Meter große Kamoa-Lewa-Asteroid, der soll dann in den kommenden Jahren nicht nur umkreist, sondern auch mit einem robotischen Greifarm und einem Touch-and-Go-System beprobt werden. Die Rückführung der bis zu 1 Kilogramm schweren Asteroidenproben zur Erde, die ist dann für 2027 geplant. Ähnliches ist bisher ja nur Japan und den USA geglückt. Ja, und nach dem Absetzen des Probenbehälters nutzt die Raumsonde dann ein Swing-by-Manöver am Schwerefeld der Erde, um Kurs auf den Kometen 311P Pan-STARRS zu nehmen. Apropos China, auf der chinesischen Raumstation Tiangong, da fand diese Woche ein aufwendiger Außeneinsatz statt. Die chinesischen Astronauten Chen Dong und Zheng Zhugui, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, die verbrachten über 8 Stunden außerhalb der Station, um ein neues Schutzschild gegen Weltraumschrott zu montieren. Unterstützt vom Roboterarm und von ihrem Kollegen Wang Li im Innern der Station brachten sie das Schutzmaterial gezielt an einer besonders exponierten Stelle an. Fun Fact, das Schutzschild gegen Mikrometeoriten an der Tiangong-Station, das wurde am Fraunhofer Ernst-Mach-Institut in Freiburg getestet. Ja, die EVA, es war die erste dieser Mission und der 19. an Bord von Tiangong. Neben der Montage des Schutzschilds führten die Astronauten auch routinemäßig Wartungsarbeiten und Inspektionen durch. Auf der chinesischen Raumstation leben übrigens nicht nur Menschen, eine bislang unbekannte Mikrobenart wurde dort identifiziert. Ja, und dann nach der Station benannt. Nyalia tiangongensis. Der Fund, der stammt bereits von der Shenzhou 15 Mission, deren Besatzung im Juni 2023 zurückgekehrt ist. Das stäbchenförmige, sporenbildende Bakterium, das zeigte deutliche Anpassung an das Leben im All, darunter eine erhöhte Toleranz gegenüber oxidativem Stress und Strahlung. Auf chinesischer und indischer Seite rein staatlich plant man in den USA ja die nächsten Raumstationen privatisiert. Aktuell bester Kandidat für die erste kommerzielle Raumstation ist die Haven 1 von VAST. VAST hat nun das Kuppelfenster seiner Raumstation Haven 1 einem gezielten Nachttest unterzogen. Die optischen Eigenschaften des mehrschichtigen Fensters, die sollten unter realitätsnahen Bedingungen bewertet werden. Bei der nächtlichen Sternenfotografie durch die Panoramascheibe, da analysierte das Team, wie Lichtquellen, etwa Sterne und der Mond, mit den verschiedenen Glasschichten interagierten. Besonderes Augenmerk galt der Frage, ob Reflexion oder Verzerrung die Sicht und Bildqualität beeinträchtigen würden. Das Ergebnis, die optischen Effekte, die blieben innerhalb der Toleranzgrenzen. Damit erfüllt das Fenster die hohen Anforderungen an Bildqualität, die für wissenschaftliche Aufnahmen und die Öffentlichkeitsarbeit von zentraler Bedeutung sind. Die Haven-1-Station, die soll bereits nächstes Jahr mit einer Falcon 9 in den Orbit starten und kurz darauf auch von der ersten Crew besucht werden. Apropos kommerzielle Raumfahrt, Virgin Galactic will im Sommer 2026 erstmals wieder zu suborbitalen Crewflügen aufbrechen. Zunächst mit Forschung, im Herbst dann aber auch mit zahlenden Touristen. Die neue Delta-Klasse, Nachfolger des 2024 ausgemusterten VSS Unity, soll Platz für 6 Passagiere bieten und bis zu 2-mal pro Woche starten können. 2 dieser neuen Raumflugzeuge, die sind derzeit im Bau. Ja, und wenn du auch mitfliegen willst, die Ticketpreise, die dürften im oberen 6-stelligen Dollarbereich liegen. Zum Abschluss noch ein kurzer Ausblick auf die kommende Woche. Diese Raketenstarts stehen nächste Woche an. Dienstag, 27. Mai, startet von Vandenberg voraussichtlich eine Falcon 9 mit Starlings. In der Nacht zum Mittwoch, 28. Mai, da könnte der mit Spannung erwartete 9. Flug des Starship-Systems von SpaceX stattfinden. Ebenfalls am Mittwoch, 3.30 Uhr MST, startet Rocket Lab voraussichtlich eine Elektron von der Mahi-Halbinsel in Neuseeland. Die Mission Full Steam Ahead, die bringt einen weiteren kommerziellen Black Sky Erdbeobachtungssatellit in die Umlaufbahn. Wenige Stunden danach, auch am Mittwoch, wahrscheinlich 19.30 Uhr MST, bringt China mit einer langen Marsch 3BE vom Startplatz Xicheng die ambitionierte Tianwen 2 Mission auf den Weg. Ziel eine Probenrückführung von einem erdnahen Asteroiden sowie ein späterer Rendezvous mit einem Kometen. Den Wochenabschluss, den macht ein weiterer Starlink-Start, wahrscheinlich Freitag, 30. Mai, eine Folge 9 von Vandenberg. Ich hoffe, die News haben dir wieder gefallen. Wenn ja, den Like nicht vergessen. Wenn du es noch nicht gemacht hast, guter Zeitpunkt für ein Abo, allein schon, um den nächsten Starship-Start nicht zu verpassen. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal oder bis zum Starship-Stream. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo. Bevor ich vergesse, apropos senkrecht bleiben, ich habe mich diese Woche sehr über ein Senkrechtstarter-Fanprojekt von Roland Kieburz gefreut, das ich euch natürlich nicht vorenthalten will.
Immer schön senkrecht bleiben!
Die Raumfahrt ist so spannend, noch auf dem Mars nicht landend, gibt's vieles zu entdecken, wenn's manche auch nicht merken. Der Montag ist der schlimmste Tag, weil dieser folgt auf Sonntag. 6 ganze Tage dauert's noch, ich hoffe, ich fall nicht tief ins Loch. Denn ich warte auf die News von Senkrechtstarter mit Mo und seinem Flair, ganz klar, das hat er. Der Raumfahrtkanal im deutschen Sprachraum, ne Woche ohne ihn ist fast ein Albtraum. Ein Interview mit Rabea Rocke und schon ruft auch die Zeitung an. Ich drück auch gleich die YouTube-Glocke. Oder ist es der Hans-Königsmann? Mo hat halt die Connections und streamt bis in die Morgenstund. In Texas wieder Action, dann tut er uns auch dieses kund. Ich warte auf die News von Senkrechtstarter mit Mo und seinem Flair, ganz klar, das hat er. Der Raumfahrtkanal im deutschen Sprachraum, ne Woche ohne ihn ist fast ein Albtraum. Ne Technik-Episode, das ist ganz hoch im Trend, ob Schiffsbau oder Mode, Hashtag Apollo-Momenten. Wir kennen nun auch Delta V und hoffen auf ein großes Wow. Wenn wir den Mars erobern, wird ne Pizza reingeschoben. Ja, wenn auch du aktiv mithelfen möchtest, den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern, genau dann abonniere Senkrechtstarter!